Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen heute Abend: Die deutsche Regierung beschließt das größte Sparprogramm in der Geschichte. Gekürzt wird vor allem im Sozialbereich. In Indien werden sehr milde Urteile gefällt gegen die Verantwortlichen für den Giftgasunfall von Bhopal, eine Katastrophe, die auch nach einem Vierteljahrhundert nicht ausgestanden ist. Nordkoreas Diktator Kim Jong-il gruppiert seine Führungsriege um. Sein jüngster Sohn bleibt in der Pole Position für die Nachfolge. Dazu ein Gespräch mit dem Nordkorea-Experten später in der Sendung. Und schließlich Hommage zum Geburtstag für den Popmusiker, der den schmalen Grat zwischen Laszivität und Anzüglichkeit immer perfekt schafft. Zum Beispiel, wenn er seine Sexbomb besetzt. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Ursula Furgler, sie hat den Nachrichtenüberblick.
Die deutsche Regierung will bis 2014 rund 80 Milliarden Euro einsparen. Das erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Abschluss seiner zweitägigen Sparklausur in Berlin. Es handelt sich um das größte Sparpaket in der Geschichte der Bundesrepublik. Das Geld soll vor allem durch Kürzungen im Sozialbereich hereinkommen. Außerdem solle sich der Bankensektor an den Kosten für die Wirtschaftskrise beteiligen. Ausgenommen von den Kürzungen seien die Bereiche Bildung und Forschung. Die oppositionelle SPD hat bereits Widerstand gegen die Sparpläne der Regierung angekündigt. Ein indisches Gericht hat 8 Personen schuldig gesprochen, die für die Giftgaskatastrophe von Bhopal in Zentralindien verantwortlich sind. Das Strafmaß wird in den nächsten Tagen verkündet und betrage höchstens 2 Jahre, teilte der Richter mit. Das Unglück ereignete sich vor über 25 Jahren in einem Chemiewerk des US-Konzerns Union Carbide. Damals liefen 40 Tonnen hochgiftiger, stark riechende Flüssigkeit aus. Nach der Giftgaskatastrophe starben mehrere tausend Menschen, mindestens 100.000 wurden chronisch krank. In Nordkorea hat Machthaber Kim Jong-il seine Nachfolge geregelt. Er hat seinen Schwager Chang Song-taek eingesetzt. Im Falle von Kim Jong-ils Tod soll er die Macht übernehmen, bis Kims Sohn das Alter von 30 Jahren erreicht hat. Kim Jong-il hat 1994 nach dem Tod seines Vaters die Macht bereits vererbt bekommen. Heute noch wird der Nationalrat über den UBS-Staatsvertrag mit den USA debattieren, nachdem der Ständerat bereits letzte Woche Ja dazu gesagt hat. Ein erster Entscheid in diesem Zusammenhang ist bereits gefallen. Der Nationalrat hat entschieden, dass er zuerst den UBS-Staatsvertrag behandeln und erst dann über 2 Motionen, in denen es um die Beschränkung von Boni geht, abstimmen will. Die SVP hatte gefordert, zuerst die Boni-Vorschläge zu behandeln, denn die SVP will nur dann Ja sagen zum Staatsvertrag, wenn es keine Bonisteuer gibt. Die Schweiz könnte künftig ohne Atomkraftwerke auskommen. Das ist das Ergebnis einer Studie, welche Umweltorganisationen und die Kantone Basel-Stadt und Genf in Auftrag gegeben haben. Allerdings müsste die Schweiz erneuerbare Energien massiv fördern und mit Vorschriften dafür sorgen, dass die Energie effizienter eingesetzt wird. Seit 3 Jahren ist die Zahl der Raucherinnen und Raucher in der Schweiz stabil. Laut dem Bundesamt für Gesundheit lag der Raucheranteil in der Bevölkerung auch letztes Jahr bei 27%. Am häufigsten zu einer Zigarette greifen nach wie vor die 20- bis 24-Jährigen. Das gewaltsame Vorgehen gegen einen Schiffskonvoi vor Gaza hat vorerst keine Folgen für das Verhältnis zwischen der Schweiz und Israel. Der Bundesrat bedauere den Vorfall, sagte Verteidigungsminister Ueli Maurer in der Fragestunde des Nationalrats. Dennoch werde er im Herbst wie geplant Israel besuchen. Und die Schweiz werde die Rüstungszusammenarbeit mit Israel fortsetzen. Kadermitglieder der Großbank UBS haben 2009 im Durchschnitt 227 Mal so viel verdient wie die UBS-Mitarbeiter mit den tiefsten Löhnen. Damit habe sich die Lohnschere bei der UBS so stark geöffnet wie bei keinem anderen untersuchten Schweizer Unternehmen, wie der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse mitteilt. 2008 habe das Verhältnis bei der UBS noch 1:51 betragen. Aus Sicht der UBS sind die Berechnungen von Travail Suisse nicht nachvollziehbar, wie eine Sprecherin der Bank erklärte. Weltweit werden dieses Jahr 8% mehr Autos verkauft. Das sagt eine Studie der Universität Duisburg-Essen voraus. Für das kommende Jahr rechnet die Studie mit einem neuen Rekordwert von 60 Millionen verkauften Autos. Auf allen Märkten, mit Ausnahme von Westeuropa, hätten Nachfrage und Produktion deutlich schneller wieder angezogen als erwartet, heißt es weiter. Am stärksten wächst die Nachfrage in China, dem weltgrößten Absatzmarkt für Autos. Der umstrittene Wiederaufbau des Berliner Schlosses wird bis mindestens 2014 verschoben. Grund dafür sind die Sparpläne der deutschen Regierung. Die deutsche Regierung bekannte sich grundsätzlich zum rund 550 Millionen Euro teuren Wiederaufbau des Schlosses. Der Baubeginn soll jedoch von 2011 auf 2014 verschoben werden. Der Wiederaufbau der einstigen Preußenresidenz ist seit den 90er Jahren umstritten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.291 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.933 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 38,86 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 16,15. Das Wetter. Am Abend sind in den Voralpen letzte Schauer möglich, dann lösen sich die restlichen Wolken auf. Morgen ist es im Norden zeitweise sonnig, tagsüber gibt es lokale Regenschauer, vor allem in den Bergen. Im Süden ist es wechselnd bewölkt und es gibt einige Regengüsse. Die Temperatur steigt beidseits der Alpen auf rund 25 Grad. Am Mittwoch ist es mit Föhn ziemlich sonnig bei rund 28 Grad. Im Süden ist es bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern bei 25 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio Deris. Die weiteren Themen. Späte Ungerechtigkeit, die Urteile gegen die Verantwortlichen von Bhopal. Bittere Medizin, das Sparpaket der Regierung Merkel. Weiter dann, Mann ohne Gesicht. Wir reden mit dem Nordkorea-Experten über den künftigen Machthaber in Pyongyang. Nächste Episode im Ringen um den Staatsvertrag. Jetzt liegen die entscheidenden Stimmen wohl wieder bei der SP. Doppelter Lohn, wie der Foxconn-Konzern gegen eine Welle von Selbstmorden ankämpfen will. Tony, der Unvorbereitete. BP-Chef Hayward will das Ölleck im Golf von Mexiko stopfen und alles aufputzen. Wie nur, fragt man sich da. Und der Popstar, der sich immer wieder neu erfunden hat, wird 70. Tom Jones. Echo der Zeit von Schweizer Radio Deris. Diese Sendung gibt es auch als Podcast für unterwegs unter echo.deris.ch. Mehr als 25 Jahre nach der Giftgaskatastrophe in der indischen Stadt Bhopal hat erstmals ein Gericht Urteile gegen 8 Verantwortliche gefällt. Milde Urteile finden die Opfer. Und die Katastrophe ist längst noch nicht zu Ende. Davon hat sich unsere Korrespondentin in Indien überzeugen können. Karin Wenger hat das Chemiegelände letzten Dezember besucht.
Gerechtigkeit vertagt und verweigert. Und Beleidigung. Diese Worte standen auf den Spruchbändern, die die Opfer von Bhopal heute vor dem Gerichtsgebäude ausgerollt hatten. Mehr als 25 Jahre nach der Chemiekatastrophe kommt das Urteil reichlich spät. Und nach Meinung der Opfer ist es alles andere als gerecht. Die verurteilten Manager müssen mit maximal 2 Jahren Gefängnis und 2.100 Dollar Buße rechnen. Das sei ein Hohn bei einem Unglück, das Tausende dahingerafft habe, sagt ein Opfer der Gaskatastrophe. Viele haben ihre Familienmitglieder verloren und noch heute gibt es Fehlgeburten, Babys mit Missbildungen und Frauen, die als Spätfolge gar keine Kinder bekommen können. Die überlebenden Opfer sind wandelnde Leichen, aber die Regierung schützt die Schuldigen, sagt dieser Überlebende der Katastrophe. Was sich in der Nacht auf den 3. Dezember 1984 in Bhopal ereignete, ging als schwerste Chemiekatastrophe in die Geschichte ein. Auf dem Gelände der Pestizidfabrik von Union Carbide war Wasser in einen Tank eingedrungen, was dazu führte, dass Gas entwich und sich in schweren Wolken über die zentralindische Stadt legte. Das Gas tötete auf der Stelle mehrere tausend Menschen, eine halbe Million wurden verletzt. Union Carbide, die US-amerikanische Besitzerin der Fabrik, zahlte später in einer außergerichtlichen Einigung 470 Millionen Dollar Entschädigung. Das war gerade mal ein Siebtel von dem, was die Regierung gefordert hatte, und bis die Kranken das Geld endlich erhielten, waren viele bereits hoch verschuldet. Warren Anderson, der damalige Chef von Union Carbide, wurde zwar heute auch verurteilt, er hat sich aber längst in die USA abgesetzt und gilt in Indien als Justizflüchtling. Er wird wohl niemals bestraft werden. Die Katastrophe geht weiter. Noch heute leiden 100.000 Menschen an den Spätfolgen. Eine Untersuchung der Samhavna-Klinik in Bhopal zeigt zudem, dass die Kinder der Gasopfer kleiner und schwächer sind als normale Kinder.
The children of the gas-exposed people are also marked by Union Carbide's poisons.
Man müsse also von einer komplett neuen Generation sprechen, die an Wachstums- und Entwicklungsproblemen leide, sagt Satyo Saranji, der Manager der Klinik.
Shorter, they are lighter, they are thinner, they have smaller heads. So we are talking of an entire generation with this kind of growth and development disorders.
Für diese Kinder gibt es kein Geld und keine Hilfe mehr. Union Carbide wurde inzwischen vom Chemieriesen Dow Chemical aufgekauft. Der aber sagt, er habe nichts mehr mit der Katastrophe zu tun und trage auch keine Verantwortung für Opfer, Gelände und Folgeschäden. Das Problem geht jedoch noch weiter. Denn es gibt nicht nur Folgeschäden, sondern auch neue Opfer. Rachna Dingara koordiniert die internationale Kampagne für Gerechtigkeit in Bhopal. Sie sagt, Union Carbide habe das Gelände verschmutzt zurückgelassen und diese Chemikalien vergifteten jetzt das Grundwasser.
There's another toxic legacy that Union Carbide left behind, the issue of water contamination.
And now 25 Jahre nach dem Unfall würden immer noch 30.000 Menschen verschmutztes Trinkwasser trinken. Bei diesen Bewohnern stelle man fest, dass es 10-mal mehr Geburtsfehler gebe.
10 times more birth defects in children who are being born in these communities where the water is contaminated.
Das Fabrikgelände in Bhopal wurde nach dem Unfall zwar stillgelegt, aber weder Union Carbide noch die Regierung, der das Gelände heute gehört, haben dort aufgeräumt. Tanks rosten vor sich hin und der Boden ist mit Quecksilber und anderen Chemikalien verseucht. Greenpeace hat vor 5 Jahren aufgezeigt, dass sich noch immer 1500 Tonnen Giftmüll auf dem Gelände befinden, die das Grundwasser verschmutzen. Die indische Regierung aber schließt die Augen.
After 25 years, heavy rains came. In 25 years, all the rain come the ground.
Nach 25 Jahren habe der Regen alles Gift ausgewaschen. Der Boden sei heute absolut sauber, sagt Babulal Gaur, der Minister für die Gasopfer. Für die Opfer ist diese Vogel-Strauß-Politik besonders schmerzhaft. Zum Beispiel für Champa Devi. Ihr Mann starb kurz nach der Katastrophe an Blasenkrebs, ihre Tochter kann seit dem Unfall den gelähmten Mund nicht mehr öffnen und ihre Enkelin wurde mit deformierten Gliedern geboren. Seit Jahren kämpft Devi für die Rechte der Opfer und dafür, dass die indische Regierung das Gelände aufräumt und Dow Chemical zwingt, für Schäden und Spätfolgen des Unglücks zu zahlen. Aber ihre Hoffnung auf Gerechtigkeit schwindet. Die Regierung sei daran interessiert, dass große ausländische Unternehmen in Indien investierten. Deshalb übe sie auch keinen Druck auf Dow Chemical aus. Tatsächlich. Das milde Urteil von heute schreckt bestimmt keine neuen ausländischen Investoren ab. Aber mit Gerechtigkeit für die unzähligen Opfer hat es nichts zu tun.
Deutschland spart noch mehr als erwartet. 80 Milliarden Euro will die Regierung bis zum Jahr 2014 einsparen. Obwohl sich Bundeskanzlerin Merkel an die Schuldenbremse hält, wird sie sich wenig Freunde machen, denn beim größten Sparpaket in der deutschen Geschichte müssen viele Abstriche machen. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Anderthalb Tage lang hatte die Regierung um ihr Sparpaket gerungen. Jetzt ist sie am Ziel, zumindest auf dem Papier. Ein einmaliger Kraftakt sei es gewesen, sagte Angela Merkel vor den Medien. Aber die Lage sei ernst. Eine Abkehr vom ständigen Schuldenmachen unumgänglich. Für die Kanzlerin hat nicht zuletzt die Griechenland- und Eurokrise gezeigt, wie wichtig stabile Finanzen für einen Staat sind.
Ich glaube, dass Deutschland als größte Volkswirtschaft hier eine herausragende Aufgabe hat, mit gutem Beispiel voranzugehen. Und wir haben dazu ja auch die Verpflichtung, die uns aus dem Grundgesetz und der darin verankerten Schuldenbremse auferlegt ist.
Nun müssen die Deutschen den Gürtel also enger schnallen. Querbeet wird gestrichen und gespart. Allein im kommenden Jahr über 11 Milliarden Euro. Am tiefsten sind die Einschnitte im Sozialbereich. Arbeitslose bekommen weniger Unterstützung, Eltern weniger Geld für Betreuungszeiten und Sozialhilfeempfänger weniger an die Heizkosten. Daneben kürzt die Regierung Subventionen und bis zu 10.000 Stellen in der Verwaltung. Alles, was freiwillig ist, soll auf den Prüfstand. Selbst das Berliner Stadtschloss wird vorläufig nicht gebaut. Laut Merkels Vizekanzler Westerwelle ist es für diese finanzpolitische Kehrtwende höchste Zeit. Jetzt bestimmt nicht mehr das Füllhorn die Politik, es regiert der Rotstift.
Wir haben in den letzten Jahren auch über die eigenen Verhältnisse gelebt. Und deswegen müssen wir zurückkehren zu der Regel, dass die Ausgaben den Einnahmen folgen.
Nur zwei frohe Botschaften gab es heute an die Bevölkerung. Erstens will die Regierung trotz der 1,76 Billionen Schulden darauf verzichten, die Einkommens- oder die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Und zweitens wird weder an der Bildung noch bei den Renten gekürzt. Allerdings kommt auch Angela Merkel nicht darum herum, neue Abgaben zu erheben. So sollen die Banken künftig stärker zur Kasse gebeten werden, Fluggäste müssen einen CO2-Zuschlag bezahlen und teurer wird es auch für Energieunternehmen. Falls die ihre Atomkraftwerke länger laufen lassen dürfen als bisher geplant, wird eine Steuer fällig. Alles in allem ein rundes Paket, findet die christlich-liberale Regierung. Sie versteht jedenfalls nicht, dass Opposition und Gewerkschaften dagegen bereits Sturm laufen, weil sie es für ungerecht halten.
Das, was wir auf den Weg gebracht haben, ist nicht nur ein ehrgeiziges, ein umfassendes, ein solides Sparpaket, sondern es ist auch ein ausgewogenes, ein faires und ein gerechtes Sparpaket.
Ich glaube auch, dass der steuerliche Ausgleich der Kernenergiewirtschaft, der auch über 2 Milliarden Euro betragen soll, auch ein solcher Beitrag der Wirtschaft ist, der wichtig ist und der natürlich auch einen Beitrag zur Gerechtigkeit leistet.
Dass diese Argumente die Kritiker überzeugen, glaubt niemand. Dabei weht Angela Merkel auch von anderer Seite ein harter Wind entgegen. Viele europäische Regierungschefs sind nämlich davon überzeugt, dass gerade Deutschland in der derzeitigen Lage nicht sparen, sondern investieren und damit die Konjunktur ankurbeln sollte. Doch die Kanzlerin hat momentan andere Sorgen. Sie ist froh, dass sich ihre angeschlagene Koalition endlich wieder einmal als handlungsfähig gezeigt hat. Auch wenn es, wie gesagt, ein gewaltiger, einmaliger Kraftakt gewesen ist.
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-il hat also die Spitze seines Regimes umgebaut. Doch die Schalthebel der Macht bleiben in der Familie. Kims Schwager ist neu Kims Vize als Vorsitzender der nationalen Verteidigung des einflussreichsten Gremiums des Landes. Weshalb wurde nicht Kims Sohn auf diesen Posten gehievt, gilt es doch als offenes Geheimnis, dass dieser jüngste Sohn, Kim Jong-un heißt er, als Nachfolger außer Kuren ist. Das habe ich Walter Klitz gefragt. Er ist Korea-Projektleiter für die Friedrich-Naumann-Stiftung für Freiheit.
Das ist schwierig, die Hintergründe zu durchschauen von außen. Der Junge ist 27, 28 Jahre alt. Und in der konfuzianischen Gesellschaft wundert es mich eigentlich nicht, weil da Anciennität und Seniorität doch eine wesentlich größere Rolle spielt. Offensichtlich will man sich im Übergang doch etwas mehr Zeit lassen, als internationale Beobachter bisher eingeschätzt haben.
Ist das nicht ein bisschen ein riskanter Weg, den Kim Jong-il da geht? Ich meine, es ist ja möglich, dass der Schwager dann irgendwann mal sagt, nee, ich gehe nicht mehr weg, ich bleibe auf diesem Posten.
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich denke, dass keiner der Akteure ein Interesse haben wird, an diesem Machtgefüge, das ja sehr ausgetüftelt ist, an diesem Machtgefüge in Nordkorea irgendetwas zu ändern. Weil alle diejenigen, die beteiligt sind, wissen, dass sie etwas zu verlieren haben. Also es wird nach alledem, auch durch die Benennung des Schwagers jetzt in das höhere Amt, kristallisiert sich heraus, dass die Partei im Lande ganz offensichtlich das Sagen hat und auch das Sagen behalten wird und keiner den Führungsanspruch der Partei in Frage stellen wird.
Schauen wir also diesen jüngsten Sohn von Kim Jong-il noch ein bisschen genauer an. Kim Jong-un heißt er. Wer ist dieser jüngste Sohn von Kim?
Ja, zunächst ist es mal jemand, der kein Gesicht hat, auch im Lande selbst nicht. Ich war in den letzten 3 Jahren 16 Mal in Nordkorea und habe versucht, auch Informationen natürlich zu bekommen über den jungen Mann, was nicht möglich ist, weil ganz einfach keine Informationen zirkuliert werden. Er soll in der Arbeiterpartei arbeiten, sogar an herausgehobener Stellung. Aber keiner, den ich getroffen habe, auch von der Arbeiterpartei, hat überhaupt ihn beschreiben können. Hat also sagen können, wie er aussieht, wie er sich verhält. Also keiner weiß es. Wie soll das außer das dann wissen?
Aber man weiß offenbar, dass er im Westen ausgebildet wurde, nämlich hier in der Schweiz.
In der Schweiz, in Bern, ja. Ich habe auch die Frage mal gestellt, ob er denn noch Deutsch kann. Dann wird dann in solchen Situationen ganz einfach geschmunzelt. Ich gehe davon aus, dass er noch ganz gut Deutsch kann, noch Deutsch versteht. Oder Schweizerdeutsch in dem Fall, ja.
Die andere Personalrochade, die bekannt gemacht wurde heute, ist die Ablösung des Regierungschefs. Welche Bedeutung hat die?
Alles, was ich sage, wäre jetzt meines Erachtens Spekulation. Ich sehe, dass Kim Jong-il, also nicht Kim Jong-il, sondern Kim Jong-il.
Also der Regierungschef?
Der Regierungschef. Es gibt 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, die eher unwahrscheinlich ist, wäre aus Altersgründen oder gesundheitlichen Gründen, was man nie ausschließen kann. Und die zweite wäre, der Regierungschef ist ja verantwortlich in Nordkorea für die wirtschaftliche Modernisierung des Landes, dass man dort frischen Wind reinbringen will. Von einer Öffnung würde ich noch nicht sprechen, aber es sind Zeichen, die müsste man etwas näher untersuchen. Ich möchte nicht ausschließen, dass man dort an die wirtschaftliche Modernisierung gedacht hat bei der Überlegung und bei der Nominierung.
Was ist denn Ihr Fazit, Herr Klitz? Kim hat jetzt diese Führung umgebaut, hatte sie auch ausgebaut, gefestigt für seinen Clan?
Ich hatte eigentlich keinen Zweifel, dass die Führung nicht in den Händen von Kim Jong-il war. Auch kurz nach der Erkrankung hatte man mal den Eindruck, wie er im Herbst 2008, dass er sich etwas zurückziehen musste. Aber im Großen und Ganzen ist die politische Richtung beibehalten worden, auch Ende 2008. Und im Jahre 2009 hat sich dann zunehmend auch bestätigt, dass Kim Jong-il wieder zurück an Bord ist und auch die Geschicke des Landes führt. Natürlich in eine Richtung, die uns nicht willkommen ist. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber er ist eindeutig derjenige, der die Führung hat, der auch das Land im Griff hat. Insofern hat sich an der Situation nur sehr wenig geändert.
Das war Walter Klitz. Er ist Nordkorea-Experte für die Friedrich-Naumann-Stiftung. Nun droht der Staatsvertrag doch noch zu scheitern, denn der Nationalrat will nicht über eine Bonisteuer für Bankmanager debattieren. Das aber hatte die SVP zur Bedingung gemacht, um dem Staatsvertrag zustimmen zu können. Das Schicksal über das Abkommen mit den USA liegt nun also in den Händen der SP, denn nur mit ihren Ja-Stimmen hat der Vertrag noch eine Chance. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Soll der Nationalrat nach der kleinen Kammer letzte Woche auch über 2 Vorstöße debattieren, die eine Bonisteuer verlangen? Nein, entschied heute Nachmittag das zuständige Büro des Nationalrats. Sehr zum Ärger von SVP-Parteipräsident Toni Brunner. Für die Debatte um den Staatsvertrag, die heute Abend beginnt, sei für seine Partei klar.
Ja, wenn der Nationalrat diese Motionen, die neue Steuern fordern, aus dem Ständerat hier nicht mehr behandeln will, dann ist das gleichbedeutend mit einer Willenskundgebung für diese neuen Unternehmenssteuern. Das bedeutet für die SVP, dass wir diesem Staatsvertrag nicht zustimmen können.
Nun will die SVP noch einen letzten Versuch unternehmen, das Thema Bonisteuer trotzdem auf die Traktantenliste des Nationalrats zu bringen.
Die SVP hat im Nationalrat einen Ordnungsantrag gestellt, dass diese Motionen noch in dieser Session zu behandeln sind. Das bedingt, dass sich die zuständige Kommission diesen annehmen kann und wir letztlich auch im Nationalrat darüber befinden können.
Mit diesem Antrag wird die SVP aber kaum eine Chance haben, durchzukommen. Die FDP, die gegen eine Bonissteuer ist, wird laut Fraktionschefin Gabi Huber den Ordnungsantrag ablehnen. Die CVP laut Finanzexperte Pirmin Bischoff auch. Und auch für die SP, die eigentlich für eine solche Bonissteuer ist, winkt Fraktionschefin Ursula Wyss ab.
Ja, wir lehnen diesen Ordnungsantrag ab, weil es ist wirklich jetzt einfach nur noch Theater. Es ist auch nicht abgesprochen mit der zuständigen Kommission. Die wissen überhaupt nichts davon. Und da jetzt übers Wochenende schnell zu kommen, um hier etwas zu traktandieren, was die Kommission noch gar nicht diskutiert hat, das ist einfach extrem unseriös.
Somit ist klar, in der laufenden Sommersession werden die Vorstöße zur Bonissteuer nicht mehr zur Sprache kommen. Womit die SVP Nein sagen muss zum Staatsvertrag, will sie Wort halten. Mit dem Nein der SVP kommt nun der SP wieder die entscheidende Rolle zu. Denn FDP und CVP, die hinter dem Abkommen mit den USA stehen, bringen es im Nationalrat nicht auf eine Mehrheit. Die SP aber winkt ab. Für sie gibt es keinen Grund, nun plötzlich Ja zu sagen. Fraktionspräsidentin Ursula Wyss.
Ja, die SP sagt seit Wochen und Monaten dasselbe. Wir sagen, wir sind für diesen Staatsvertrag mit flankierenden Massnahmen, und zwar mit zwei flankierenden Massnahmen. Das erste ist, dass das Too-Big-to-Fail-Problem endlich geregelt wird, und das zweite ist die Bonissteuer, und daran halten wir fest.
Wenn diese Forderungen von der Mehrheit des Nationalrats nicht erfüllt würden, und danach sieht es zurzeit nicht aus, dann müsse auch die SP bei ihrem Nein bleiben. SVP und SP könnten so den Staatsvertrag mit den USA gemeinsam zu Fall bringen und damit den Bundesrat in arge Schwierigkeiten, denn er müsste den Amerikanern erklären, weshalb das Schweizer Parlament zur Einigung nicht Hand bietet und die geforderten Bankdaten von UBS-Kunden nicht ausgeliefert werden können.
Das war der Bericht aus dem Bundeshaus von Elisabeth Pestalozzi. Hier im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS geht es weiter mit diesen Themen. Foxconn-Konzern mit doppeltem Lohn gegen Image-Schaden. BP-Konzern, der Auftritt des Firmenchefs in Nöten bei der BBC. Und der Charmeur vom Dienst wird 70, Tom Jones. Wer Geräte von Apple, Dell, Hewlett-Packard oder Nokia kauft, kauft auch ein bisschen Foxconn. Der weltgrößte Hersteller von Laptop-Computern, Mobiltelefonen und dergleichen ist taiwanisch und produziert im Auftrag bekannter Weltmarken. Wegen einer Welle von Selbstmorden in einem südchinesischen Werk ist Foxconn in den Schlagzeilen und reagiert nun, um den herben Image-Schaden zu begrenzen. Letzte Woche stieg der Monatslohn für die mehr als 400.000 Angestellten um 30% und jetzt noch einmal um fast 70%. Aus Peking der Bericht von Urs Morf.
Vom 1. Oktober an wird der Grundlohn bei Foxconn Shenzhen also 2000 Yuan betragen, umgerechnet gut 340 Schweizer Franken. Unter dem Strich entspricht die zweistufige Erhöhung mehr als einer Verdoppelung des Grundlohns in nur gut 4 Monaten. Denn bis zum 1. Juni hatte dieser noch bei umgerechnet 150 Franken gelegen. Die Arbeiter, so sagt das Management, sollten dadurch dazu gebracht werden, weniger Überstunden zu leisten und wenigstens einen ganzen Tag pro Woche freizunehmen. Damit scheint die Unternehmensleitung wirklich das Kernproblem der Arbeiter erfasst zu haben, die vor Stress in Depressionen versinken. Denn wenn die Foxconn-Manager in den letzten Tagen immer wieder beteuert haben, die Fabrik in Shenzhen sei kein Sweatshop, so war das nicht einmal gelogen. Bei Foxconn schuften die Arbeiter tatsächlich nicht in stickig heißen Hallen bei dröhnendem Lärm an gefährlichen Maschinen. Stattdessen sind es hochmoderne Produktionshallen mit vollklimatisierten und äußerst sauberen Räumen, in denen sie aus vorgefertigten Teilen iPhones, Laptops und MP3-Player zusammenstecken, die Qualität kontrollieren und die Geräte verpacken. Das Firmengelände ist wie eine Stadt in der Stadt, darin hat es Restaurants und Supermärkte, ja sogar Kinos, Buchläden und ein riesiges Schwimmbad mit Gratiseintritt. Das Problem ist nur, dass die Arbeiter bisher kaum Gelegenheit hatten, diese Angebote zu nutzen. Denn um trotz des tiefen Grundlohns finanziell auf einen grünen Zweig zu kommen, waren sie praktisch zu Überstunden gezwungen, auch wenn das laut Foxconn offiziell nicht Firmenpolitik war. Viele Foxconn-Arbeiter sollen dank der Überstunden schon bisher pro Monat weit mehr als die 2000 Yuan des künftigen Grundlohns verdient haben. Aber sie arbeiteten dafür manchmal buchstäblich bis zum Umfallen. Mit den Lohnerhöhungen versucht sich Foxconn nun als großzügiger und sozialer Arbeitgeber zu profilieren. Vermutlich nicht zuletzt unter Druck der ausländischen Auftraggeber wie Apple, die um ihr Image fürchten. Trotzdem lässt das Vorgehen zumindest die Frage offen, wie es möglich ist, dass ein Unternehmen mehreren hunderttausend Arbeitern in kürzester Zeit den Lohn mehr als verdoppeln kann. Hat Foxconn zuvor an der billigen Arbeitskraft so unanständig viel Geld verdient, dass die Firma nun auch nach dem starken Anstieg der Lohnkosten profitabel bleibt? Oder müssen die Auftraggeber, also Apple, Sony, Hewlett-Packard und wie sie alle heißen, einen Teil des Kostenanstiegs übernehmen, um ihn dann an die Konsumenten zu überwälzen? Darauf wird frühestens in ein paar Monaten die Preisentwicklung der iPods und iPads und Laptop-Computer eine Antwort geben.
Vor knapp 7 Wochen explodierte die Bohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko. Mindestens 11 Arbeiter wurden getötet und noch immer schwappt Rohöl in unbekannten Mengen an die südlichen Küsten der USA. Der Aktienkurs des der britischen BP hat seither rund einen Drittel an Wert eingebüßt. US-Präsident Obama macht keinen Hehl aus seinem Zorn über die mangelnde Weitsicht des Ölkonzerns BP. Gestern verteidigte sich deren Chef, der Bericht von Martin Aliot.
Die Chefs von Großunternehmen lassen sich gerne mit Henry Ford oder vielleicht Hans-Kaspar Escher vergleichen. Dem 53-jährigen Leiter der viertgrößten Firma der Welt, BP, ist kein derartiges Glück beschieden. Der promovierte Geologe Tony Hayward wird dieser Tage eher mit dem sächsischen König Ethelred, dem Unvorbereiteten, verglichen oder gar mit dem Fischerkönig Amfortas aus der Gralslegende, dessen Wunde unheilbar eitert.
Everyone in BP is devastated and heartbroken by this. I am and everyone in BP is.
Allen Mitarbeitern von BP, einschließlich seiner selbst, sei das Herz gebrochen, sagte er gestern dem BBC-Starjournalisten Andrew Marr. Immerhin scheint dem laufenden Versuch, die sprudelnde Ölquelle im Golf von Mexiko 1600 Meter unter dem Meeresspiegel zu stopfen, etwas mehr Erfolg beschieden zu sein als seinen Vorgängern. 10.000 Fass pro Tag würden nun abgesaugt, behauptete Hayward. Das ist zwar ein Mehrfaches der ursprünglichen Schadensschätzungen, aber immer noch nur etwa die Hälfte des austretenden Rohöls.
I think there's no doubt that it has been difficult to predict because all of this is a first. And we have had issues as a consequence of that.
Vorhersagen seien schwierig, weil alles zum ersten Mal gemacht werde. Und das habe zu Problemen geführt. Haywards eigener Stil half nicht. Seit 3 Jahren führt der Mann, der aussieht wie ein Schuljunge mit Runzeln, den Weltkonzern.
I'm certainly not a politician. And what I've learned out of this is that comments that were well-intentioned, taken out of context, come straight back at you.
Er sei eben kein Politiker. Gut gemeinte Bemerkungen wurden aus dem Zusammenhang gerissen und ihm dann vorgehalten. Tatsächlich verniedlichte Hayward die Explosion des Bohrturms am 22. April anfänglich, machte unpassende Bemerkungen und weckte zu hohe Erwartungen. Gilt das immer noch?
We are going to stop the leak, we're going to clean up the oil, we're going to remediate any environmental damage. That's an absolute commitment. And we will be there long after the media is gone.
Wir werden das Leck stopfen und alles aufputzen. Das sei ein Versprechen. BP werde auch noch dann am Schauplatz sein, wenn die Medien längst gegangen seien. Hayward hat inzwischen zugegeben, dass BP völlig ungenügend auf einen Unfall am Meeresboden vorbereitet war.
Since I have been in this role, I've made safe, reliable operations an absolute priority.
Seit er Chef sei, habe er die Betriebssicherheit zur obersten Priorität erklärt. Da gab es einen enormen Nachholbedarf. Nachdem die BP-Raffinerie in Texas 2005 in die Luft geflogen war und 15 Menschen tötete, wurden der Firma über 700 Verletzungen der Sicherheitsvorschriften nachgewiesen. Auch bei der gegenwärtigen Katastrophe stellt sich die Frage, ob BP die Betriebssicherheit dem Profit geopfert hatte.
It's generating a lot of cash. It'll generate $30 to $35 billion of free cash flow this year. We have a very strong balance sheet. We have the financial strength to see through this.
Das Unternehmen erwirtschafte im laufenden Jahr 30 bis 35 Milliarden Dollar flüssige Mittel. Die Bilanz sei gesund. BP habe die Kraft, das durchzustehen. BP könnte sich die umstrittene Dividende an ihre Aktionäre derzeit durchaus leisten, aber möglicherweise sind politische Rücksichten opportun. Immerhin wickelt BP 40% ihrer Ölverkäufe auf dem amerikanischen Markt ab, ein Drittel der Reserven liegen dort und über die Hälfte von BPs Raffineriekapazität. Die Frage ist, ob der sympathische, gelegentlich etwas naiv wirkende Technokrat Tony Hayward das politische Einmaleins rasch genug begreift.
Die Popwelt ist sehr flüchtig. 95% aller Künstlerinnen und Künstler gehen sehr bald vergessen. Nur wenige können sich über Jahrzehnte oben halten. Einer davon ist der Tiger Tom Jones, der walisische Sänger, feiert heute seinen 70. Geburtstag. Eine kleine Hommage an ein Phänomen von Raphael Zehnder.
Wer betitelt noch mit 59 Jahren die Angebetete aus voller Brust als Sexbombe? Tom Jones konnte das. 1999. Es war die europaweite Wiederentdeckung eines großen Charmeurs. 10 Jahre nach seinem ersten großen Comeback mit dem hippen englischen Computermusikprojekt Art of Noise. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. Mit diesem Prince-Stück endete 1988 ein Jahrzehnt, in dem Jones fast vergessen war. Ein neues, jüngeres Publikum freundete sich mit seiner Musik an. Der Entertainer mit der samtig kräftigen Soul-Stimme war wieder ein Superstar und man entdeckte, was er früher geleistet hatte. Beispielsweise Thunderball, das Titelstück des Bond-Films von 1965. Seinen Glamour hat sich Thomas John Woodward, wie Tom Jones bürgerlich heißt, erarbeitet. Der Bergarbeitersohn und Staubsaugervertreter tingelte in jungen Jahren durch Wales und ab 1964 durch die Bars von London. Dort erwischte er den Fahrstuhl nach oben. Schon die zweite Single wurde in England Nummer 1. It's not unusual. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. Die Liebe ist Tom Jones' Standardthema. Er huldigt ihr seit den Swinging 60s, immer leicht lasziv, aber nie zu anzüglich. Er flirtet seit Jahrzehnten, etwas selbstironisch, mit seinem Ruf als Sexsymbol. Diese knisternde Tonalität funktioniert so gut, dass ihm auch heute an den Konzerten Ladies Unterwäsche und BHs auf die Bühne werfen. Tom Jones kann tanzen und schmachten, wie Elvis es konnte. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Geschäftlich stand Jones lange in Elvis' Schatten. In den frühen 70er Jahren zog er sogar nach Las Vegas, verlegte sich auf Country-Pop und weidete geografisch und stilistisch in Elvis' Jagdgründen. Ab Mitte der 70er Jahre wurde es ein Jahrzehnt lang ruhig um Tom Jones. Dann kam, wie gesagt, Kiss. I just want your extra time and your Kiss. Da war Tom Jones wieder in der hippen Zone. Sein Repertoire fand den Anschluss an die Gegenwart und an unerwartete Musikstile. Er nahm ein jüngeres Publikumssegment für sich ein, etwa mit dem Talking Heads-Stück Burning Down the House. Jones war wieder da. Er ist wieder da, selbst mit 70.
Raphael Zinder zum 70. Geburtstag von Tiger Tom Jones. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Montagabend. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Raphael von Matt, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.